Hallo zusammen und willkommen bei Alles Lab, eurem Lab-Podcast, eurem neuen Lab-Podcast natürlich. Und heute haben wir, der Tom und die Alex, ein neues Land für euch mitgebracht. Die Ländervorstellung, und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Ötland ist heute hier mit seinen VertreterInnen Christina und Denise. Hallo, ihr zwei.
Hallo.
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 Hi, schön, dass ihr da seid. Natürlich unsere Einstiegsfrage. Was hat euch denn zu Ötland getrieben? Wie seid ihr da hingekommen?
Ich bin Christina und ich würde das gerne einmal ein bisschen ausholender einleiten. Ötland ist ursprünglich mal ein Teil Trigadons gewesen, ein Protektorat Trigadons, und hat sich dann in 2008 weiterentwickelt zu einer trigadonischen Markgrafschaft und schließlich auch dann 2011 durch die Erklärung der Unabhängigkeit zu einem freien Fürstentum. Also hier sind wir eigentlich auch erst das eigene Land geworden. Und so in diesem Zeitrahmen, Mitte der Nullerjahre, hat sich eigentlich auch die Kerngruppe gebildet, die Ötland eigentlich ausmacht. Das ist damals eine Handvoll Spieler gewesen, die auch bis auf ganz wenige Ausnahmen heute noch Ötland sehr aktiv bespielt. Unter anderem ist das Tassilo gewesen, der ursprünglich mal Statthalter von Ötland war, dann Protektor wurde und schließlich Markgraf. Und mit dieser Spielergruppe in dieser Zeit hatte ich dann meinen ersten Kontakt. Also ich habe die kennengelernt auf einer externen Con, wo ich mit einem Spielercharakter gewesen bin, der auch gar kein Ötländer war. Mhm. Und hatte dann gemerkt, man hat direkt einen relativ guten Draht, einfach auf der persönlichen Ebene. Und damals gab es noch in Köln eine Ötland-Taverne, die regelmäßig stattfand. Ich weiß gar nicht, einmal im Monat oder alle zwei Monate, wo wir uns dann einfach auch regelmäßig getroffen haben und Ötland ja in einem sehr einfachen Setting, sag ich mal, auf einer Taverne bespielt haben. Und dann war es, glaube ich, 2008, als ich auch als Orga das erste Mal ein Ötland-Con mit ausgerichtet habe. Es war damals das Ötland 3, das Fest der Freundschaft, noch unter einem trigadonischen Stempel, aber immer noch mit einem nicht-ötländischen Charakter. Und ich selbst habe erst seit 2011 mir meinen ersten ötländischen Charakter gemacht, um dann auch wirklich voll in dieser Gruppe einzusteigen.
Das ist ja auch schon über 10 Jahre her dann.
Ja, wow. Ist jetzt schon eine große Zeit. Hat sich viel getan, ja. Auch seither viel entwickelt.
Toll. Denise, wie war es bei dir? Wie bist du zu Ötland gekommen?
Bei mir war es tatsächlich so, dass mein damaliger Freund, jetzt Mann, sehr viel mit Ötland gespielt hat. Damals auch noch nicht mit einem ötländischen Charakter, aber zumindest der Kontakt zur Gruppe da war. Und ich darüber sozusagen mit reingeschlittert bin. Ich bin 2011 dann wirklich mit einem ötländischen Charakter eingestiegen und bin jetzt entsprechend auch schon lange dabei, mache seit mehreren Jahren jetzt auch Ötland-Cons schon als Orga und bin dann dieses Jahr auch mit in die Landesorga reingekommen.
Ja, spannend. Jetzt würden wir natürlich gerne ein bisschen Infos über Ötland haben oder sammeln, wenn jemand das noch nicht kennt. Wie könnte sich jemand dieses Land so vorstellen?
Ja, Ötland ist, wie ich eben sagte, ein freies Fürstentum. Es besteht im Wesentlichen aus den Kronlanden und drei Festlandbesitzungen. Denn die Kronlande, also das, ich sage mal in Anführungsstrichen, eigentliche Ötland, ist eine Insel, die im Drachenmeer liegt, also auf der Mittellandekarte relativ weit nördlich. Die Insel selber hat drei Regionen, also eine Baronie, ein Vikariat und eine Vogtei. Und im Herzen der Insel befindet sich der Feenwald. Also das ist so unser, ich sag mal, High-Fantasy-Element, um das sich auch tatsächlich vor einigen Jahren so eine ganze kleine Kampagne intern gedreht hat. Und das macht so ein bisschen die Insel aus und die Struktur der Insel. Und die Festlandbesitzung, das findet man auf der Mittellandekarte immer unter zu Ötland. Also die sind da auch gar nicht benannt. Das ist einmal Korsak. Korsak liegt auch an der Küste zum Drachenmeer. zwischen Noirmont auf der westlichen Seite und irgendwie umschlossen, falls das noch jemandem was sagt, von diesem ehemaligen Aetien, also was heute eigentlich ein Niemandsland ist, weil Aetien nicht mehr bespielt wird. Korschak ist ursprünglich sehr klein gewesen auf der Mittellandekarte und war wirklich, wie gesagt, im absoluten Niemandsland, sodass wir uns auch damals entschieden haben, auf den Mittellandesitzungen immer ein bisschen expansiv zu sein und uns ein bisschen auszuweiten, damit wir einfach auf der anderen Seite einen Nachbarn bekommen. Das heißt, wir haben uns immer mehr Richtung Westen an Noirmont angenähert, bis wir da schließlich auch eine gemeinsame Grenze hatten. Dann gehört auf dem Kontinent noch Tano zu Ödland. Das ist auf der anderen Seite ein Nachbar von Noirmont, allerdings sehr, sehr klein. Ist auch im Landesinneren, hat also keine Küste. Und schließlich noch Orkenstein Süd, an der Grenze zu den Orklanden, was auch einen sehr starken Einfluss natürlich hat auf das Spiel in diesem Landstrich. Also das befindet sich quasi, diese Baronie, in einem permanenten Kriegszustand gegen die Orken. Das heißt, dort spielt man auch sehr stark militarisiert. Bretonien ist auch noch ein Nachbar von Orkenstein, mit dem wir auch eine sehr tiefe Verbundenheit haben, mit dem wir auch sehr eng zusammenspielen. Ja, das sind so die Regionen.
Ist es dann auch kälter, muss ich ganz doof fragen, wenn es halt im Norden liegt?
Im Hintergrund bestimmt schon, allerdings ist es natürlich so, bespielen kann man nur, was die Gegebenheiten hergeben, sodass wir im Grunde genommen schon sagen, dass wir in einem gemäßigten Klima
Ja.
spielen.
Und habt ihr auch zentrale Städte, die dann zu diesen drei Abschnitten gehören?
Ja, auf der Insel befindet sich natürlich die Hauptstadt Ödlands, das ist Beratsport. Das ist auch da, wo der, ich sag mal, der Hauptsitz des Fürsten steht, Burg Gelblich. Und das ist auch da, wo der gute Port herkommt. Also wenn jemand Port anbietet, dann trinkt den aus Beratsport, nicht den aus Holzklau. Dann gibt es auf der Insel noch verschiedene andere Städte, eben in den Baronien, zum Beispiel Neusiedl, wo die Heilerschule auch angesiedelt ist, oder so ein Findel- und Waisenhaus. Also verschiedene Städte gibt es durchaus, auch auf der Insel. Allerdings hat das aktiv bei uns im Spiel eine geringere Bedeutung als zum Beispiel die Ritterlehen oder, ich sag mal, Landsitze von Adligen, weil es sich natürlich einfach besser darstellen lässt.
Ja.
Auf den Festlandbesitzungen haben wir in Korsak die Hauptstadt Gandershang, wo auch der Sitz der ötländischen Kanzlei ist. Das kennt man gegebenenfalls. Und in Orkenstein, wo, wie gesagt, ein permanenter Kriegszustand herrscht gegen die Orken, ist eigentlich die einzige größere Siedlung Dunkelbach als ja, Ansiedlung und auch Station, militärische Station. In Tarnow ist die ganze Geschichte so ein bisschen eine andere. Tarnow haben wir auch so ein bisschen als High-Fantasy-Hintergrund mal für einen kleinen Con benutzt. Dass ein Teil dieses Landstrichs eben entrückt gewesen ist und dort eine Plage wandelnder Toter über das Land kam, sodass es da eigentlich so diese große und gute Infrastruktur auch eigentlich überhaupt nicht gibt.
Und außer Portwein, was könntet ihr eventuell noch anbieten?
Oh, auf Irland gibt es sehr viele Schafe. Also das heißt im Grunde genommen alles, was so daraus kommt, Schafe, Wolle, Tuch dann im nächsten Schritt. Das ist auf jeden Fall was, wofür Irland bekannt ist. Und dann kommt es eben ein bisschen darauf an, wo man sich befindet. Also da haben die einzelnen Regionen bei uns auch durchaus Besonderheiten. In Korsak gab es die Rinderbarone, da waren also Rinder eine große Sache. In Alsan, auf der Insel Alsan, wird die Kornkammer des Landes genannt. Das spricht ja auch schon für sich. Da ist dann eben Korn und Getreide so ein großes Gut. In Norderforst ist es dann eher das Holz. Schiffsbau ist da auch ein großes Thema. Norderforst hat die besten Schiffsbaumeister. Also es hängt immer so ein bisschen davon ab, wo man sich befindet im Einzelnen.
Ja, es klingt aber eher so nach inländischem Handel und Selbstversorgerinsel.
Ja, tatsächlich. Einfach da die Regionen so vielseitig sind, gibt es dort eigentlich alles, was man braucht, um sich selbst zu versorgen. Es gibt auch natürlich Handel mit, ich sag mal, befreundeten Reichen, aber das passiert sehr viel auch bilateral auf Ebene der einzelnen Regionen mit ihren Handelspartnern und weniger auf Ebene des Fürstentums als solches.
Ja, das heißt, ich kann Witze über Itländer und ihre Schafe machen?
Es kommt auf den Witz an.
Da fallen mir so ein paar ein. Also sowas wie Schotten und Iren und Schafe, da gibt es ja doch immer unangemessene Witze drüber. Ich muss mich immer nur wappnen, bis ich auf die richtigen Itländer treffe, um das dann anzubringen. Nicht geköpft zu werden, vielleicht. Ich werde das austesten. Das nächste Mal. Ja, cool. Danke für den schönen Einstieg.
Ja. Jütland. Als ehemaliger Teil des Trigadonischen Reiches oder Reichsverbundes, wer regiert das Ding jetzt? Also, wie muss ich es mir vorstellen? Ihr habt euch für frei erklärt, was ja auch euer gutes Recht war. Wer herrscht?
In Jütland haben wir ein Feudalsystem, natürlich mit Fantasy-Elementen. Was sich so ein bisschen am englischen Spätmittelalter orientiert, aber wir kleben da nicht so am Detail. Und was so unser Schlagwort eigentlich ist, ist Lehnspyramide. Das bedeutet, wir haben den Hochadel und damit auch den Souverän, das ist der Fürst. Unter dem stehen dann die Barone bzw. Vögte oder Vikare, je nachdem, wo ich mich bewege auf Jütland. Darunter dann die Ritter. Und dann schließlich das Volk. Und hier ist es uns zum Beispiel ganz wichtig, auch wir haben in Jütland ungefähr 70 Spielerinnen und Spieler. Und das, was ich eben unter Hochadel oder Ritter benannt habe, das sind zusammen mit den Edeldamen vielleicht maximal 10 Charaktere. Das heißt, uns ist es wichtig, dass wir wirklich eine ganz breite Volksbasis auch haben in unserem Spiel. Und unsere Besonderheit ist eigentlich, dass der Fürst, der Souverän, erst 9 Jahre alt ist. Das heißt, das Land regiert wird eigentlich bis zur Mündigkeit des Fürsten vom Prinzregenten, Tassilo dem Ersten, also der Vater des Fürsten, Tassilo der Zweite, und wird beraten vom jütländischen Kronrat, dem der Kanzler Jütlands vorstellt.
Das heißt, ihr habt quasi einen Kindkaiser, einen Kindkönig, einen Kindsfürsten.
Ja, genau. Wir haben uns damals dafür entschieden, weil wir nach der Erklärung der Unabhängigkeit natürlich vor der Frage standen, ja, wer soll das Land IT führen? Und wir wollten nicht die Situation haben, dass wir auf Konn fahren und haben quasi den Souverän, den tatsächlichen Landesherrscher dabei. Weil es natürlich immer auch so ein bisschen ein K.O.-Kriterium ist im Spiel. Wir haben uns dann stattdessen dafür entschieden, den tatsächlichen Herrscher quasi als Hintergrundperson einzuführen, der so eben auch nicht im Spiel auftritt und interagiert mit den Spielern, sondern das eben durch seinen Vertreter, durch den Prinzregenten macht. Und haben uns so ein bisschen dieses Problem nach hinten verschoben, sag ich mal, bis zur Mündigkeit unseres Fürsten.
Und dann gibt es immer noch genug Möglichkeiten, warum er nicht dabei ist.
Ja, in der Tat.
Okay. Wen könnte so die weitgereiste Person, die in den Mittellanden lebt, kennen aus Jütland?
Denise, möchtest du was dazu sagen?
Ja, gerne. Also wir haben natürlich unseren Prinzregenten, Tassilo den Ersten, von dem man auf jeden Fall was gehört haben kann, weil es auch ein sehr lang bespielter Charakter bereits ist. Unseren Baron von Alsan, den Baron Gedron Galgenvogel, könnte man kennen, natürlich auch von den Galgenvögeln her. Und auch Elias an Arden, einer unserer Ritter, ist Heerführer bei den Luxonitern auf dem Epic Empire und meistens nicht zu überhören. Aber an sich hängt es nicht vom Stand, aber das sind jetzt alles zwar Adlige gewesen, die ich genannt habe, aber natürlich können auch einfache Charaktere sozusagen bei uns über Grenzen hinaus bekannt werden, einfach durch ihr Handeln. Wir haben einen Spieler und eine Spielerin, die zum Beispiel eine Barlisade aufgebaut haben und sozusagen als wandernde Geschenke reisen und da auch sehr bekannt geworden sind mittlerweile.
Okay. Das heißt, wer von diesen alten reist von diesen alten Charakteren, die du genannt hast, so Gedron oder ähnliches, außerdem reist da noch irgendwer, wo du sagst, ja, ganz ehrlich, Tassilo würde noch reisen, aber sonst irgendwen, weil klar kann man von eurem Kindsfürsten gehört haben und auch von seinem Vater, aber vielleicht gibt es ja, wo ihr sagt, ja, ganz ehrlich, das ist jemand, den kennt man oder die kennt man.
Tatsächlich, also wie die alteingesessene damalige Ütlandgarde, die Charaktere gibt es noch, die reisen auch noch. Aber ob sie jetzt wirklich so über alle Lande bekannt sind, dafür bin ich auch irgendwann zu spät eingestiegen. Vielleicht kann da Christina mehr zu sagen.
Ja, ich denke, im Endeffekt ist es immer die Frage, ne, in welchen Kreisen man auch spielt, wie viel man da auch unterwegs ist. Also wir legen großen Wert darauf, dass eben auch insbesondere diese alten Charaktere bei uns eben auch einen speziellen Veteranenstatus haben, um dem auch irgendwo Rechnung zu tragen. Aber das bewegt sich doch tatsächlich eher so im internen Bereich. Der Prinzregent, also Tassilo der Erste, reist jetzt in der Form nicht mehr viel. Er ist vor 2 Jahren bei beim 10-jährigen Jubiläum der ötländischen Unabhängigkeit, das wir ausgerichtet haben, natürlich noch einmal da gewesen, aber auch er reist nicht mehr so viel. Uns ist es sehr wichtig, dass die Personen, die Spieler und Spielerinnen, die ötländische Adlige spielen, auch allesamt einen Zweitcharakter haben, der sich im Volk bewegt. In der Regel sind das Soldaten, aber nicht oder Waffenknechte, aber nicht zwingend. Und hier sind wir halt dazu übergegangen, dass dieser Spieler eben hauptsächlich auch seinen Volkscharakter spielt, um auch da eben diese sehr mächtige und sehr wichtige Person im Spiel ein bisschen in den Hintergrund treten zu lassen.
Ja, ich erinnere mich da an so ein Kartenspiel. Hattet ihr das mal in Umlauf gebracht? So eine Art Quartett.
Ja, genau. Da gab es für die einzelnen Charaktere bestimmte Werte. Ich bin gerade gar nicht mehr sicher. Ich glaube, Kampfkraft und Ritterlichkeit und verschiedene, ja.
Ich finde es auch so witzig, solche kleinen Gimmicks nebenher. Und das erinnert mich dann immer dran, zu sagen, ach, guck mal, den habe ich schon mal gesehen. Und dann denke ich so, den habe ich gar nicht in echt gesehen. Ich habe das irgendwo auf dem Kartenspiel gesehen.
Ja, es ist auch sehr schön, um Charaktere natürlich sehr simpel, aber einfach auf, ich sag mal, 5 Werte herunterzubrechen und so ein Bild auch von einem Charakter zu zeichnen, in dem er sich vielleicht auch selber wiedererkennt, natürlich im besten Fall. Ja.
Ich finde, jeder braucht so ein Kartenspiel von seiner Gruppe.
Ja, absolut. Mir ist es auch tatsächlich schon passiert, dass ich das Kartenspiel dabei hatte und bin unterwegs gewesen und dachte, kennt ihr eigentlich diesen und jenen und konnte das auch direkt mit dem Bild dann eben zeigen auf der Karte. Das war schon sehr hilfreich, ja.
Ja, ich finde das so ein witziges Gimmick. Jetzt habt ihr davon gesprochen, dass ihr Bretonien zugeneigt seid. Die kennt man ja auch. Wir haben ja schon jetzt letzte Woche einen Podcast gemacht oder letztes Mal. Welche Länder sind denn euch noch freundlich gesinnt?
Ja, also mit Bretonien natürlich als direkter Nachbar von Orkenstein und damit auch Verbündeter im Kampf gegen die Orks steht natürlich dann immer an der Seite und wir auch an der Seite Bretoniens. Wir sind mit Norador eng befreundet, auch vor allem wie gesagt, durch die Luxuniter auf dem Epic Empire, wo auch viele Noradore dabei sind. Mit Galadorn haben wir ein sehr freundschaftliches Verhältnis und auch viel gemeinsames Spiel. Und seit letztem Jahr richten wir zusammen mit Engonien die Grenzwacht aus, hauptsächlich als Turnierausrichter, wodurch sich da natürlich auch Überschneidungen und Freundschaften ergeben.
Ja, schön.
Jetzt die Grundsätzliche Frage. Außer Orks oder den Orklanden, gibt es so Feinde, die ihr irgendwie, wo ihr sagt, wenn die daherkommen, ganz ehrlich, ein Ütländer geht an die Decke, man muss ihn festbinden und am besten ihr die Waffe wegnehmen, weil sonst gibt das nicht nur ein blaues Auge, sondern die Kneipenschlägerei ist das Geringste, was passieren kann.
Ja, also da muss ich sagen, der Todfeind, das sind natürlich die Orken.
Ich habe Triggerhaut.
Nein, egal. Also es sind schon die Orken oder natürlich auch, ich sag mal, das Chaos, das ist natürlich auch ganz stark begründet durch die Teilnahme der Ütländer am Lager der Luxonita auf dem Epic Empires. Und hier muss ich sagen, kann man auch wirklich nur, also sowohl den Ork-Spielern als auch den Chaos-Spielern natürlich auch einen ganz großen Dank aussprechen, dass sie eben dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen, Feindbild auch so darstellen, dass sie sich als Gegenspieler zur Verfügung stellen, dass sie da auch immer so toll mit uns spielen und uns auch die Gelegenheit geben, eben der Gute zu sein in diesem Fall. Also das sind natürlich so die größten Gegenspieler. Es ist so, dass wir vor einigen Jahren einen Krieg hatten gegen Normont. Da haben wir, ich glaube, es war 2013 auf der Mittellandesitzung, als wir dann endlich mit Korjak die Expansion so weit vorangetrieben hatten, dass wir eine gemeinsame Grenze mit Normont hatten, haben wir ihnen dann auch gleich den Krieg erklärt. Sehr gut. Jetzt ist es so, dass Ütland ein, ich glaube, man dachte, dass das damals Aaland ist, also was tatsächlich auch den Krieg natürlich gerne ausspielen möchte, mhm. Normont das aber nicht war. Das heißt, wir haben uns darauf verständigt, diesen Krieg nicht auf Konz auszuspielen, aber für uns selber intern hat er wirklich über mehrere Jahre Hintergründe und Aufhänger für Plots und Abenteuerkonz gegeben. Das heißt, wir haben diesen Krieg eigentlich komplett einseitig bespielt durch Kriegszüge, Charaktere, die in Normanta Kriegsgefangenschaft gewesen sind, und man hat Rettungstrupps ausgesendet und Teile sind auch dann Forenspiel gelaufen, aber auch wirklich auf Konz, also ohne dass jemals ein Normanta an diesem Krieg teilgenommen hat. Und der Aufhänger, das war eigentlich auch ganz witzig, man braucht ja einen Grund, um in den Krieg zu ziehen, war dann die winzig kleine Insel Sturmfels. Also wenn man in die Mittellandekarte damals reingezoomt hat, lag die, ich sag mal, im Drachenmeer auf der Grenze zwischen Normont und Korjak und war als maximal ein Pixel, möchte ich sagen. Und wir haben dann eben geltend gemacht, dass damals Fürst Berat von Ötland aufgebrochen ist, von dieser Insel nach Ötland gereist ist, um sie also zu befreien und auch zu beherrschen, und sie deswegen eben ötländisches, ich sag mal, Erbgut ist und nicht normontisch ist, und wollten diese Insel dann auch zum Vaterland Ötland zurückführen. Das war so ein bisschen der ja natürlich konstruierte Aufhänger für diesen Krieg, ja, den wir sehr einseitig geführt haben. Und am Ende, ich glaube, 3 Jahre hat das gedauert, haben wir es tatsächlich durch eine bilaterale Abstimmung zwischen den Landesorgas, also da sind wir auf die Normonta-Orga natürlich zugegangen, in einem gemeinsamen Gespräch gelöst durch ein Waffenstillstandsabkommen und eben den Übergang dieser Insel zu Ütland, was aber am Ende des Tages auch kaum eine Bedeutung hat. Eigentlich ist das Ergebnis dieses Krieges irrelevant. Also uns ging es da wirklich um das schöne Spiel und um den Hintergrund, den es uns gegeben hat.
Okay. Das habt ihr noch andere Mittellande-Länder, mit denen ihr verfeindet seid?
Nein, ich hoffe nicht. mir wäre jetzt keins bekannt. Also wir haben eher schon mal Konflikte so im eigenen Land, die wir dann aufbauen. Durch die verschiedenen Regionen, die wir eben haben, ist es gut möglich, da Themen und Geschichten innerhalb dieser Region auch aufzubauen. Aber jetzt innerhalb der Mittellande ist da nichts weiter.
Ich habe jetzt rausgehört, dass Orks nicht so der Renner sind für euch, sondern eher zur erklärten Feindrasse gehören. Und das heißt, wahrscheinlich ist es auch eher unwahrscheinlich, dass jemand einen Orken spielt bei euch. Oder gibt es da Ausnahmen?
Nein, also Orks haben wir tatsächlich gar keine in der Gruppe, weil es halt auch einfach
ja, genau.
ja, das erklärte Feindbild der Orkensteiner ist und auch sozusagen die Devise ist, wenn eine Region um Hilfe ruft oder sozusagen kämpft, kämpft Ütland mit. Und entsprechend, ja, als Ork wäre es bei uns wirklich sehr, sehr schwierig, eine vernünftige Erklärung zu finden, das in der Gruppe zu spielen.
Ich habe jetzt gesehen, ich hab euch ja mal getroffen auf einer Convention, dass es viele Menschen gibt innerhalb der Spielergruppe. Gibt es sonst noch andere Rassen, die auch vertreten werden?
Also wir haben tatsächlich zwei Halbelfen. Einmal den Baron Gedron und mittlerweile auch in Alsan noch eine zweite Halbelfe. Ansonsten tatsächlich in der Spielerschaft derzeit nur Menschen. Wir haben aber jetzt auch in den befreundeten Gruppen Zwerge, mit denen wir ohne Probleme spielen können oder ähnliches. Das ist nicht das Problem, auch komplett, also Vollelfen als Freunde Ütlands funktionieren ohne Probleme. Womit sozusagen ein Ütländer noch Probleme hat, sind Feen, weil wir in der Mitte von Ütland einen Feenwald haben. Wobei es sich dabei nicht um diese kleinen, niedlichen, geflügelten Wesen handelt, sondern eher um sehr dunkle, bösartige Feen, die ja, versuchen, die Herrschaft Ütlands an sich zu reißen und übermäßig starke Gegner sind und sagen, uns da wirklich entgegenstehen und um diese Insel gerungen haben. Entsprechend.
Ja, also weniger Tinkerbell, mehr Banshee.
Es geht mehr in die Richtung, ja.
Also habt ihr für eure Feen, das muss ich ja mal zwischendrin fragen, habt ihr für eure Feen so eine Art Kompendium halt auch, so wie man sich das vorstellt, weil der Bereich der Feen ist ja auch riesig. Also habt ihr da eine Idee, wie eure Feen in groß dann dargestellt sind oder aussehen?
Sie wurden tatsächlich als NSCs komplett bespielt, in mehreren Cons. Und ja, es ist wirklich sozusagen dieses, ja, man würde sagen, fast übermenschlich, also wirklich sehr groß, sehr fahle Haut, teilweise mit ja, stark hervortretenden blauen Adern, übermenschlichen Kräften, aber trotzdem halt sozusagen dieses Feen-Elegante immer dabei. Also es gab dann einen Winterhof und einen Sommerhof und je nachdem, wer gerade in der Herrschaft war, war es etwas einfacher für die Menschen oder auch nicht. Und ja, jetzt aber wenn etwas in der Wesenheit sozusagen aus diesem Wald tritt, dann sagt kein Ütländer nett Hallo.
Weswegen der Feenwald, ich sagte ja eben, auch als Sonderrechtszone bekannt ist. Das heißt, es steht tatsächlich auch so im Lex Patria et Landia in unserem Gesetz, dass das Betreten des Feenwaldes bei Todesstrafe verboten ist, eben weil es so gefährlich ist
Oh,
dort wegen
okay.
dieser Rasse. Und es ist tatsächlich auch schon vorgekommen, dass ein Charakter, der eben dort hineinging, auch ein Ritter ist es gewesen, bei Rückkehr zum Tode verurteilt wurde. Und heute auch nur noch am Leben ist, weil damals die Lordkonsulin der Bretonen sich dem Prinzregenten zu Füßen warf und um Gnade gebeten hat für diesen Ritter. Also das wird auch tatsächlich bei uns so gespielt.
Okay, die meint's ernst. Das heißt auch, wenn ihr FeenspielerInnen begegnet, ist dann das Verhältnis ein bisschen angespannter.
Man ist zumindest vorsichtiger. Also jetzt ütländische Feen sind sehr speziell, einfach auch wie sie dargestellt wurden als NSCs. Das heißt, meistens kann man dann doch ganz gut unterscheiden, ob es jetzt wirklich sich um sozusagen diese ütländischen Feen handelt oder um Spielercharakterfeen. Aber man wird zumindest skeptisch.
Wie sieht es so mit Tierwesen aus? Die werden ja auch von Spielerseite mal bespielt, auf die man treffen könnte.
Ich denke, dass man da, also wir haben derzeit ein Problem mit Rattenwesen, Skaven. Da könnte es auch wieder etwas schwieriger werden, einfach durch die derzeitige Situation.
Verstehe.
Aber ansonsten, ich glaube, Ütländer sind, wir sind zwar schnell mit einem Knüppel dabei, aber es wird jetzt keiner direkt auf das Tierwesen draufspringen.
Das ist uns auch tatsächlich ganz wichtig. Also auch zum Beispiel bei einem Org gab es vor einigen Jahren mal die Situation, als wir auf einem Abenteuercon gewesen sind mit einer kleinen Gruppe und eben auf Spielerseite in einer anderen Gruppe ein Spieler ein Org dargestellt hat. Und als wir das vorher im OT auch schon so wahrgenommen haben, haben wir da tatsächlich, bevor es auch losging, mal das Gespräch gesucht und gemeinsam abgestimmt, wie wir auch IT vorgehen sollen.
Ja.
Denn das komplett, ich sag mal, auszublenden, wenn es so einen Konflikt gibt, ist natürlich inkonsequent, aber es ist halt auch für uns ganz wichtig, spielen und spielen lassen. Also der eigene Spaß oder die eigene Konsequenz darf auch nur bis dahin gehen, wo dann eben das Spiel des anderen
Ja.
zu sehr eingeschnitten wird. Und da war es jetzt einfach wichtig, in solchen Situationen dann auch einen Konsens zu finden.
Danke.
Wie ist das mit Magie bei euch? Habt ihr aktives Magiespiel im Land?
Ja, also wir haben bei uns einen arkanen Rat, in dem sozusagen die einzelnen ja, Magiearten zusammengefasst sind und jeweils ein Vertreter der ja, auf Ütland bespielten Magiearten auch ein Stimmrecht hat. Wir haben einmal das Druidentum, was bespielt wird, dann haben wir Hexen und Akademie-Magier.
Eine wilde Mischung.
Ja, das hat sich tatsächlich einfach auch aus der Spielerschaft ergeben,
Okay.
weil es die Arten sind, die so auf Ödland bespielt sind. Und wir jetzt natürlich auch nicht plötzlich sagen wollten, nein, auf Ödland darf kein Akademie-Magier praktizieren. Deswegen gab es dann damals diese Einteilung, auch mit dem Lex Arcana Ötlandiensis, unser Gesetzbuch für die Magie. Und ja, an sich sind wir noch sehr wenige Magier auf Ödland. Dadurch, dass dieser Rat auch erst neu gebildet wurde und vorher man Magie sehr skeptisch gegenüberstand, das eher sozusagen ja, im Hinterzimmer geheim gehalten wurde, wenn man magisch begabt war. Aber mittlerweile hat sich halt dieser Rat gebildet und dadurch ja, hoffen wir auch, dass IT sich die Menge an Magiern in Ödland irgendwann ein bisschen erhöhen wird.
Gibt es Sachen, die verboten sind auf Ütland, sowas wie Untotenerhebung? Darf ich meine eigene Chimäre bauen? Oder wie ist es? Ich bräuchte etwas heißes Teewasser. Ich würde mir einen Imp beschwören, also ein kleines dämonisches Wesen, was mir dabei hilft, Feuer zu machen und einen Teekessel fertig zu machen. Ist das erlaubt? Oder sagt ihr, ha, also es gibt Bereiche, wenn du das machst, es knallt, aber echt laut.
Also an sich, es ist nach dem Gesetz sozusagen das verboten, was die göttliche Ordnung stört.
Okay.
Und darunter fällt tatsächlich dann auch Totenbeschwörung, Dämonologie und ähnliches, ja. Also man müsste sich schon sehr gut rausreden können, um dann nicht vom magischen Rat eins heftig auf die Mütze zu bekommen.
Okay. Das heißt, so ein Magier lesen ja meistens irgendwelche Dinge, die sie nichts angehen und sie besser echt im Regal stehen lassen hätten sollen. Sie tun es trotzdem. Habt ihr eine Akademie, wo sowas dann eingebremst wird, weil es dann irgendwie einen Kerker gibt oder einen Keller, wo man dann einfach die Tür zunagelt, für so Leute, die dann Dinge tun? Gibt es eine Akademie?
Tatsächlich haben wir noch keine Akademie. Ja, dadurch, dass halt dieser ganze Rat erst vor kurzem, ich glaube jetzt vor 3 oder 4 Jahren gegründet wurde, war die Akademie jetzt im Aufbau, beziehungsweise wird halt von einem unserer Akademie-Magier jetzt langsam auch angestrebt, beziehungsweise eher im Hintergrund gemacht. Aber wir haben auch die Druiden im Hintergrund, wo man dann sagt, wir haben Druidenzirkel und natürlich auch die Hexen. Nur da gibt es natürlich keine Akademien, sondern Zusammenschlüsse, die sich dann eher um sowas kümmern. Und wenn es jetzt wirklich zu bunt wird, schließen sich alle magisch Begabten Ütlands zusammen. Und dann ist es auch egal, ob es eine Akademie ist oder die Waldlichtung oder ähnliches, dann wird sich gemeinsam drum gekümmert.
Gut, ich darf mich also nicht erwischen lassen, wenn ich in Ödland einen Acker-Untoten brauche, der meinen Acker umgräbt. Ich habe verstanden.
Ja.
Gut. Ich könnte natürlich die Feen fragen, aber das ist eine andere Geschichte.
Wäre ja noch schlimmer.
Ja, wenn die wieder aus dem Wald kommen.
Gut, ich verstehe. Sehr schön.
Aber du erwähntest gerade, oder zumindest ich habe also mein Triggerwort gehört, die göttliche Ordnung wird gestört. Da muss ich natürlich direkt nachfragen. Na, wir sind ja in der Labwelt, welche Götter?
Ja, da verfolgen wir eigentlich verschiedene Wege. Also die deswegen, Denise und ich spielen da auch in unterschiedliche Richtungen. Wir haben auf der einen Seite den Siebenglauben. Das ist die Staatsreligion. Ach so, in unserem Gesetz festgeschrieben. Das ist, ich sag mal, die etwas kodifiziertere Religion. Das ist ein Polytheismus aus, der Name sagt es schon, aus sieben Göttern. Also drei Sphärengötter, der Tag, die Nacht, die Dämmerung sind so die Aspekte. Und vier Elementargötter für jedes der Elemente. Und noch den Gegenspieler dieser sieben Wotan, den Achten, weswegen die Acht auch bei uns eine unheilige Zahl ist. Und das muss man tatsächlich wissen, es geht immer alles auf die Sieben und das ist bei uns dann die gute Zahl. Mit der Acht sollte man sich von Ötländern ein bisschen fernhalten. Und diese Religion ist, wie gesagt, die ist viel dogmatischer. Also hier gibt es die Heilige Schrift, es gibt viel geschriebenes Wort, es gibt Götterdienste, es gibt Zeichen und Farben, die den einzelnen Göttern zugeordnet sind, es gibt Gebete und Riten und das ist also sehr, sehr stark formalisiert. Häufig ist es so, dass Charaktere bei uns unter diesen sieben eben eine Leitgottheit wählen, der sie sich besonders verbunden fühlen und der sie halt auch besonders folgen. Das ist so die eine Seite, die wir da bespielen.
Ja, darf ich gerne mal kurz nachhaken? Gibt es dann auch PriesterInnen, die das so ähnlich handhaben, zu sagen, oder gibt es Leute, die das spielen und sagen, ich unterstütze jetzt eher Gottheit Nummer 5 oder so, oder eher Richtung Feuer oder Richtung Dämmerung?
Ja, also die Spieler, die bei uns Kleriker oder Kahnwirker darstellen, die fühlen sich auch in der Regel einer dieser Gottheiten besonders zugeneigt. Es gibt einen Orden bei uns, der Orden der Tekaten. Das ist ein Orden, der auch so ein bisschen in diesem Zeichen des sieben Götterglaubens steht. Da geht es dann mehr darum, den Glauben so ein bisschen zu beschützen, die Wachenden, das sind zum Beispiel Ordenskrieger, die Suchenden, das sind so die Augen und Ohren des Ordens, die Strömungen wieder die göttliche Ordnung ausfindig machen wollen. Also dieser Orden gehört zum Beispiel nicht zu einem speziellen der sieben Götter, sondern das ist so ein überregionaler Verbund, der sich dem Schutz des sieben Götterglaubens als solchem verschrieben hat.
Ja, verstehe. Und dann gibt es noch eine andere Seite.
Genau, und das ist halt eher das, was es ist freier. Und zwar ist das der Ahnenglauben, also das heißt der Glaube an die eigenen Vorfahren. In dem ist es so, dass sozusagen in der Ahnenwelt diejenigen, die vor einem waren, auf einen achten, man diese sozusagen um Rat fragen kann und diese einem auch helfen können. Also sozusagen eher, ja, manche würden es in die Richtung Schamanismus und Ähnliches sehen, aber wirklich dann sozusagen das Konzentrieren auf die eigene Familie und auch einfach diese Wichtigkeit der Weiterführung der eigenen Linie. Mhm. Und ja, das ist halt eher ein Glaube, der sozusagen dann zu Hause mit einem kleinen Familienschrein begonnen wird. Wobei wir jetzt das auch sehr stark angefangen haben auszuarbeiten in verschiedenen Cons, die bespielt wurden, wo dann wirklich in die Ahnenwelt gereist wurde, seine Vorfahren kennenlernen konnte, das Ganze etwas greifbarer gemacht wurde und dadurch auch nochmal den Spielern näher gebracht wurde, was der Ahnenglaube so bedeutet.
Wie kommen diese beiden Richtungen miteinander klar?
Tatsächlich gut. Also wir haben es über die Jahre geschafft, dass der Ahnenglaube tatsächlich auch im Gesetz akzeptierter Zweitglaube geworden ist.
Na, schön.
Und an sich gibt es unter vielen Siebengläubigen die Ansicht, okay, auch in der Heiligen Schrift steht, ehre deine Vorfahren. Das heißt, wir haben uns auch aktiv dazu entschlossen, dass jetzt kein Glaubenskrieg auf Jütland eigentlich ausbrechen sollte zwischen den beiden Glaubensrichtungen.
Okay. Wie sieht das mit anderen Glaubensrichtungen aus, auf die ihr dann wahrscheinlich während eurer Reisen ja auch trefft?
Also ein ganz wichtiger Punkt ist da vermutlich noch der Vardar-Glaube. Das ist auf dem Epic Empire, im Lager der Luxuniter ist es so der Hintergrund und der Grund auch eigentlich, der uns alle vereint, um auf diesen Lichtzug zu ziehen und dort gemeinsam zu streiten. Und dafür ist es eben sehr wichtig, dass das auch im eigenen Glauben und im eigenen Landeshintergrund verankert ist. Und so ist es eben auch im irländischen Hintergrund. Das heißt, wir verehren auch die Herrin Varla oder Varda als Jungfrau der Gestirne. Die ist nicht als göttliches Wesen in unserem Pantheon aufgenommen, sondern mit einem starken Bezug eben zu einzelnen Göttern als, und das ist sehr, sehr stark umstritten und Auslegungssache, als Halbgöttin, vielleicht als Heilige, als göttliches Wesen, um das eben auch in unseren Hintergrund zu integrieren. Also eine lichte Gottheit, die Herrin der Gestirne, das spielt bei uns ebenfalls eine sehr große Rolle. Und ansonsten ist der Ötländer aber grundsätzlich tolerant, also auch gegenüber anderen Glaubensrichtungen, wenn wir unterwegs sind. Solange es jetzt kein zu finsterer Glauben ist, wo es dann die Moral gebietet, dem
Okay,
entgegenzutreten.
also glauben und glauben lassen.
Genau.
Was für Gruppenreisen mit euch? Könnt ihr euch als Ütländer selber unterteilen und sagen, okay, die gehören jetzt eher so dem Schamanistischen an, dann gibt es die Hexen. Also unterteilt ihr oder also gibt es tatsächlich Gruppen, wo die Reisen, die ihr unterteilt? Das ist der erste Teil der Frage.
Also ich würde sagen, die erste Unterteilung, die wir haben auf Irland, ist die nach Regionen.
Okay.
Das heißt, die einzelnen Bereiche, die ich eben vorgestellt hatte, die werden auch mit einer starken regionalen Identität gespielt. Das heißt, man fühlt sich sehr stark dem jeweiligen Ritter in der Regel natürlich zugehörig. Man trägt seine Farben, man trägt sein Wappen. Und auch wenn man auf Konfert fährt, ist es in der Regel so, dass eben ein Ritter diese Gruppe anführt. Und unser Ziel ist es, also Ötland ist ein Kämpfervolk. Für uns ist es ganz wichtig, dass eben auch viele Kämpfer dabei sind und im Auftreten insgesamt hier ein gutes Bild bieten.
Okay.
Ja, das ist für uns ein wichtiger Punkt.
Gibt es oder gibt es noch andere Teile, die bespielt werden? Sowas wie Bettler oder Söldnerinnen oder sowas? Also davon nochmal eigene Gruppen, die dann auch als Ütländer rumreisen. Gibt's sowas?
Nein, nicht in dem Sinne. Also wir verfolgen den Grundsatz, jeder Charakter unter einem Ritter. Das bedeutet, unsere Volksspieler sind in der Regel Waffenknechte, Soldaten, Späher, auch Kleriker oder Arkanwirker, Alchemisten. Da ist auch mal eine Magd dabei. Aber im Wesentlichen sind es kämpfende Charaktere oder alles, was so in einem Tross drumherum gehört. Und die sind tatsächlich einem Ritter zugeordnet. Also freireisende Ötländer sind bei uns im System so nicht vorgesehen. Auch wichtig vielleicht, diese Charaktere sind bei uns unfrei. Das heißt, unfrei ist nicht gleichzusetzen, zum Beispiel mit Sklaverei. Das wird, merken wir auch, es wird oft verwechselt. Also unfrei heißt bei uns, es gibt eine starke Bindung natürlich zu dem Ritter. Der Charakter gelobt dem Ritter Treue und Gefolgschaft und bekommt im Gegenzug Schirm und Schutz. Aber was uns ganz wichtig ist im Spiel, das bedeutet natürlich, dass ein Charakter Entscheidungskompetenz oder ein Spieler Entscheidungskompetenz über seinen Charakter, ja, ich sag mal, abtritt an den Ritter. Also es ist ganz wichtig, dass hier vor allen Dingen OT ein sehr starkes Vertrauensverhältnis herrscht, dass man sich OT auf Augenhöhe begegnet und auch weiß, wie man das entwickelt. Und deswegen haben wir zum Beispiel eingeführt, wir haben das von dem Lager der Loxonite übernommen, ein wirklich, wirklich, wirklich. Also wenn der Ritter mir einen Auftrag gibt, jetzt Wache zu stehen und ich möchte das wirklich, wirklich, wirklich nicht, dann kann ich das genauso sagen. Und dann wird das auch ohne weiteres Nachfragen, ohne Verurteilen, wird das akzeptiert und es wird ein Punkt dahinter gemacht und auch nicht geahndet oder zum Gegenstand von, ich weiß nicht, Spötteleien oder sowas gemacht, sondern das ist dann zum Beispiel so. Also uns ist ganz wichtig, dass dieses Vertrauen besteht, dass intern die Möglichkeit besteht, Nein zu sagen. Und aber auch andersrum, das bedeutet, bei uns haben die Ritter eine Rolle, wir nennen das schon mal so mit einem Augenzwinkern, so das mittlere Management. Mhm. Das heißt, die haben auch eine sehr starke Verantwortung für diese Charaktere. Sie sind im Spiel dafür verantwortlich, dass sie, ich sag mal, am Plot teilnehmen können, dass sie bespaßt werden, dass sie Sold zum Beispiel erhalten, Ehrungen erhalten, es werden Soldbücher geführt, wo besondere Verdienste hervorgehoben werden. Also bei uns ist es wirklich so, dass diese Spieler auch besonders hervorgehoben werden. Also das sind nicht diejenigen, die nur rennen und die unliebsamen Aufgaben machen, sondern das ist wirklich, wie ich eben sagte, unser Rückgrat und eigentlich auch eine sehr hervorgehobene Position.
Das, was das ja auch das Spiel ausmacht. Gibt es bestimmte Skills, die außerdem wirklich, 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 was eine sehr, sehr schöne Adaption eines Nordic LARP Skills ist, gibt es Sachen, die Spielerinnen bei euch mitbringen sollten, wenn sie bei euch anfangen wollen, wo ihr sagt, also ganz ehrlich, du solltest klar gerade aussprechen können, was du meinst. Du solltest verstehen, wenn man dir etwas sagt. Und du solltest auch Dinge ablehnen können, wenn du da echt keine Lust drauf hast im Outtime. Gibt es irgendwelche besonderen Sachen, wo ihr sagt, ja, ganz ehrlich, das hätten wir gern?
Also was uns wichtig ist, ist, dass sich Spieler und Spielerinnen, die mit uns spielen, dass sie sich einbringen. Zum einen OT in die Gemeinschaft, die wir haben. Mhm. Wie gesagt, bei 70 Spielern, wir versuchen das alles gut zusammenzuhalten. Wir bieten Stammtische an, Weihnachtsfeiern und auch mal Events abseits von Cons. Aber eben auch IT sich in unser Spiel einbringen. Das heißt, mit uns auch auf Cons zu fahren. Also für uns ist Anwesenheit und Präsenz ein wichtiges Thema. Dass man sagt, ich weiß nicht, gerne mal 2 Cons im Jahr auch mit uns zu machen und dabei zu sein und sich einzubringen und auch zu zeigen, dass man Lust darauf hat. Auch sich, wir veranstalten selber Cons, auch interne Cons, sich auch mal bereit zu erklären, zum Beispiel als NSC das Ganze zu unterstützen und ein Setting zu zeichnen und zu beleben, wo auch andere Spieler von profitieren. Mhm. Und eben auch ein Charakterspiel zu betreiben. Also, weil ich jetzt den Soldaten spiele, bin ich nicht, ich sag mal, so ein Redshirt, sondern das ist wirklich ein Charakter, der ist ausgearbeitet, der hat einen Hintergrund, der kann sich entwickeln und kann sich einbringen und dargestellt werden. Und das sind so Punkte, die uns da zum Beispiel wichtig sind. Man muss kein toller Kämpfer sein. Man muss nicht der großartige Magierdarsteller sein. Ich glaube, da kann sich auch einfach viel entwickeln. Aber man muss auch einfach Lust haben, dabei zu sein und mitzumachen und sich einzubringen.
Bedeutet aber auch, ihr bindet Neuspielerinnen natürlich entsprechend ein und sagt, also wenn ich es jetzt richtig verstehe, ihr bindet die mit Verknüpfungen zu anderen Charakteren, zu NSCs oder ähnlichem, zumindest ansatzweise ein, damit sie dabei sind. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Ja, für neue Charaktere habe ich vor kurzem was entwickelt, das nennt sich, oder wir nennen es Rekrutenbanner. Also das ist eine Gruppierung, in die erstmal neue Spieler mit ihrem Charakter wirklich reinkommen zum Kennenlernen, um Ötland kennenzulernen, um die Spielphilosophie auch kennenzulernen und dann eben auch sehen zu können, wenn sie da aufgefangen wurden, okay, wo geht es denn dann vielleicht auch im zweiten Schritt hin? In welche Region geht es? Unter welchen Ritter geht es? Was passt zu mir? Zu wem passe ich auch von mir und meinem Spiel? So versuchen wir eben bei uns die neuen Spieler zu begrüßen. Und die Charaktere, die erstellen wir eben gemeinsam. mit der Orga. Wir schauen, wo macht es Sinn vom Hintergrund, wo kommt der Charakter her, was kann und was möchte er auch darstellen, wo liegen die Neigungen. Aber eben auch nicht zu fixiert darauf zu sein, sondern es auch offen zu lassen, sich vielleicht nach einigen Cons auch weiterentwickeln zu können.
Was ja schön ist.
In eine andere Richtung auch möglicherweise. Mhm.
Mal von der anderen Seite gefragt, also wenn ich jetzt als Spielerin auf Lidländer treffe, was oder da gibt es was zu bedenken oder gibt es Trigger, die ich vielleicht nicht so reinschmeißen sollte, außer die ganze Zeit 888 zu sagen?
Also eigentlich sind wir sehr offen und kontaktfreudig und auch gastfreundlich. Also da gibt es eigentlich nichts, womit man uns nicht anspielen kann. Es ist immer die Frage, an wen man kommt, wie die entsprechende Reaktion ist. Aber im Grunde genommen ist man eigentlich immer willkommen an der ötländischen Tafel. Auch gerne, wenn man einen guten Tropfen mitbringt oder sich einen anbieten lässt. Da gibt es eigentlich, glaube ich, nichts Besonderes zu beachten. Mhm. Eine Sache, die wir uns in die Spielphilosophie geschrieben haben, was im Umgang vielleicht wichtig ist mit uns, dass wir OT-Probleme nicht IT klären. Also wenn es irgendwas gibt, wenn man uns auf Con begegnet und es steht irgendwas, es kommt was auf, es steht was irgendwie zwischen uns, sprecht uns immer auch gerne OT an, damit wir gemeinsam da eine Lösung finden. Aber ansonsten kann man IT mit uns eigentlich sehr offen umgehen.
An wen muss ich mich bei euch wenden, wenn ich bei euch mitspielen möchte? Gibt es die klassische Position, die klassische Person, den toten Briefkasten, wo man heimlich quasi eine Mail hinschicken kann mit Hilfe, ich möchte Ütländerin werden, was muss ich tun? Wer, wo ihr euch dann melden könnt drauf? Gibt es da irgendwas? Also gibt es irgendwen? Habt ihr sowas?
Ja, wir haben eine Homepage. www.ütland.de, da findet ihr Kontaktdaten, wo ihr die Orga jederzeit kontaktieren könnt. Aber auch auf Facebook sind wir präsent und da geht auch nichts verloren, wenn über diesen Weg Kontakt aufgenommen wird.
Das werden wir natürlich verlinken in den Shownotes für euch. Gut.
Mhm. Ich bin gerade fragenlos glücklich.
Ich auch.
Ja. Habt ihr noch was ihr uns mitgeben wollt oder war das auch alles?
Aber von meiner Seite war es eigentlich auch alles. Denise?
Genau. Ich glaube, es hat ein schönes, rundes Bild ergeben und eine schöne Übersicht, was Ütland ist und wer Ütland ist.
Ja, agreed. Also, Entschuldigung. Ich meine, ich stimme euch voll und ganz zu. So. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr heute dabei wart.
Vielen lieben Dank.
Ja, vielen Dank, dass wir teilnehmen durften.
Ich war echt froh, dass das geklappt hat und hoffe, dass wir uns dann demnächst mal wieder auf einer Con treffen, damit wir zusammen was singen und was trinken können.
Vielen lieben Dank, dass ihr Gäste wart. Damit würde ich tatsächlich die Folge über Ütland auch beenden wollen von meiner Seite. Wenn ihr uns schreiben wollt, alleslab@posteo.de. Dort sind wir gern bereit, Kritik, Wünsche, Anliegen oder Ähnliches zu empfangen. Genau. In dem Sinne.
Danke.
Bis bald.
Tschüss.